er destabilisiert die Skulptur in jeder nur erdenklichen Hinsicht. Die Dinge kippen förmlich vom Sockel. Nichts ist mehr im Lot.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zur vorletzten Folge von Ausgesprochen Kunst im Jahr 2024. Ein ereignisreiches Jahr. Und ich kann jetzt schon versprechen, in zwei Wochen gibt es zum Jahreswechsel wieder eine Folge, quasi einen Jahresrückblick, gemeinsam mit Silvi Aigner, der Chefredakteurin von Parnasse. Es war mir aber besonders wichtig, bevor dieses Jahr zu Ende geht, diese eine Ausstellung noch zu besprechen, um die es heute geht. Medardo Rosso im MUMOK. Als ich zu Beginn des Jahres den Redaktionsplan erstellt habe, war diese Ausstellung schon ganz oben gereiht. Wie gesagt, im MUMOK, im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss. Kuratorin ist Heike Eipeldauer und die Ausstellung läuft schon seit Mitte Oktober und noch bis 23. Februar 2025. Die Erfindung der modernen Skulptur, ein Titel, der natürlich vielversprechend ist und natürlich auch Thema sein wird in diesem folgenden Gespräch. Es ist nicht nur Medardo Rosso zu sehen in der Ausstellung, sondern insgesamt 80 Werke von 50 weiteren Künstlerinnen und Künstlern. Das macht diese Ausstellung sehr reichhaltig und ich bin sehr froh, dass wir einen Termin gefunden haben in dieser doch recht stressigen Zeit für die Kuratorin dieser Ausstellung. Bin sehr froh, liebe Heike, dass du heute bei mir bist und ich kann diesen frühen Aufnahmetermin mir nur so erklären. Wenn man sich um 8.30 Uhr zum Podcast-Gespräch trifft, dann deutet das auf einen recht tighten Terminkalender hin. Die Ausstellung läuft jetzt seit 6 Wochen.
Seit Mitte Oktober. Ja, eine Spur länger.
Ist schon ein bisschen Ruhe eingekehrt, oder?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Aber das ist durchaus positiv zu sehen, denke ich. Nein, die Ausstellung hat eine Resonanz erzeugt, die wir uns alle nicht erwartet haben. Und bekommen wirklich täglich Zuschriften und Menschen kommen in die Ausstellung von überall her und sehr unterschiedliche Menschen aus allen möglichen Ländern, aus allen Generationen. Sehr kunstsinnige Menschen oder sehr kunsterprobte Menschen, aber auch sozusagen Menschen, die vielleicht einmal im Jahr in die Ausstellung gehen. Und das ist im Grunde etwas, was ich immer gerne mit meinen Ausstellungen erreichen möchte, dass es wirklich auf unterschiedlichen Ebenen funktioniert.
Also für den Spezialisten genauso wie für den random Besucher.
Genau, genau. Ich habe mit dem Florian Pumhösel, mit dem ich die Ausstellungsarchitektur mit dem Display entworfen habe über 2,5 Jahre, immer gescherzt, ob das jetzt Entscheidungen sind, die wir für unsere 50 ICOM-Karten-Freunde treffen oder ob es darüber hinausgehen soll. Ja. Mhm. Also und das, ich denke eben, also gerade in einem Bundesmuseum arbeitend, mit Bildungsauftrag, ist das Ganze einfach, wie soll ich sagen, muss man das Ganze so aufstellen, dass es sich wirklich an ein größeres Publikum richtet.
Also ich kann mich erinnern, wie ich zum ersten Mal gelesen habe von der Ausstellung, also Medardo Rosso, das muss aussprechen, darüber sprechen wir heute. Medardo Rosso, die Erfindung der modernen Skulptur, da war für mich irgendwie klar, also alleine schon wegen des Titels, das muss... Also das hat sofort mein Interesse geweckt. Über den Titel werden wir dann noch eingehend ein bisschen sprechen. Und dann war irgendwie die Ausstellungseröffnung und zu der möchte ich vielleicht auch noch einen Satz sagen, damit ich gleich einmal mein emotionales Lob auch loswerden kann diesbezüglich. Also ich habe das empfunden als beeindruckend und schön, wie du die Ausstellungseröffnungsrede gehalten hast, sehr persönlich. Man hat also
sehr müde.
Ja, also davon hat man nichts mitbekommen, aber irgendwie so glücklich. Du hättest mir an diesem Abend alles erzählen können. über Medardo Rosso. Ich hätte das einmal grundsätzlich geglaubt, ja, ungeprüft. Und im Anschluss diese Ausstellung zu besuchen, da waren natürlich wahnsinnig viele Menschen. Es war einfach eine wirklich gute Stimmung. Und diese Stimmung, es ist euch gelungen, diese Stimmung auch irgendwie zu konservieren. Weil, also die Reaktionen, du hast es schon gesagt, das sind toll. Also wenn du das sagst, du bekommst wahrscheinlich eine ganz andere Form noch einmal präsentiert an Reaktion. Aber das, was ich so mitbekommen habe in den Medien und von den Menschen, mit denen ich mich so über unterhalte, also da ist nicht nur einmal der Satz gefallen, Ausstellung des Jahres.
Ja, das,
take it.
Das ist natürlich ein großes Glück, wenn etwas, woran man so wahnsinnig lange arbeitet, und ich habe Unterlagen von vor 17 Jahren gefunden, noch aus meiner Zeit im Kunstforum, wo ich schon Dinge überlegt habe in die Richtung, und was mit so einer großen Begeisterung macht und so viel Leidenschaft, dass das dann einfach funktioniert und man das Gefühl hat, es findet Resonanz und also es ist einfach ein sehr schönes Erlebnis. Und ich muss sagen, ich mache jetzt Ausstellungen seit 20 Jahren und es kommt schon noch, was diese Präsenz einer Ausstellung betrifft, es kommt einfach schon noch dazu, dass es jetzt einfach ganz andere Medienkanäle gibt und Menschen über die Ausstellung Bescheid wissen, die örtlich weit entfernt sind, über Social Media, und das hat einfach nochmal einen ganz anderen Effekt. Und also ich muss mich nicht wundern, wenn ich auf einmal E-Mails von überall her, also ich wundere mich trotzdem. Es ist eine neue Erfahrung für mich, aber wenn sich das wirklich viral unter Anführungszeichen verbreitet, also das hat schon nochmal einen ganz anderen Effekt, und das ist für mich eine neue Erfahrung, muss ich sagen. Ja.
Aber ich meine, wenn du jetzt sagst, 17 Jahre, das ist natürlich eine lange Zeit, bis dann so etwas dann zur Umsetzung kommt. Für die Fachwelt war sicherlich der Medardo Rosso immer eine Größe, ganz sicherlich. Also ich würde mich jetzt nicht auf diesem Gebiet zur Fachwelt zählen, aber für mich hat er schon immer so ein bisschen eine Rolle gespielt. Aber ich habe ihn jetzt, wenn man das jetzt vergleicht mit großen Namen wie Rodin, die waren ja Zeitgenossen. Also auf jeden Fall nicht dieses Thema in der Öffentlichkeit. Also der ist nicht so angekommen in der breiten Öffentlichkeit. Woran glaubst du, lag das? War er ein bisschen ein sonderbarer Typ, der Medardo Rosso? Weil ich glaube, wir müssen ein bisschen früh ansetzen, weil damit auch jeder so mit an Bord geht.
Also die Rezeption von Rosso, das ist wirklich ein Phänomen. Weil einerseits kann man beobachten, dass er zu Lebzeiten sehr präsent war und tatsächlich seine Ausstellungen, er hat ja fast Ausstellungstouren quer durch Europa gemacht, mit Stationen in natürlich Paris, wo er 30 Jahre gelebt hat, aber in den Niederlanden, in Deutschland, in London, in Wien. Und die wurden alle medial besprochen. Er selbst hatte eine Medienbeobachtung, also seine Außenwirkung war ihm sehr wichtig. Also er war wirklich eine Figur. Edmond Clarisse hat sehr früh Rodin und Rosso in einem Atemzug im Zusammenhang mit dem Begriff der impressionistischen Skulptur erwähnt, 1902. Edmond
Clarisse, da musst du jetzt vielleicht einen Halbsatz dazu sagen.
Ja, also ich will sagen, also die Kanonisierung hat zu Lebzeiten eingesetzt. Ja. Und interessanterweise ist dann nach seinem Tod 1928 gab es noch eine große Retrospektive. Und dann ist... Ja, dann ist er so ein bisschen in Vergessenheit geraten, und ich habe versucht, wirklich die großen Surveys über Skulpturgeschichte nach ihm durchzusuchen, und also er ist meistens bestenfalls eine Randfigur, die erwähnt wird. Und wie du sagst, also Rodin füllt ganze Bibliotheken, und über Rosso, das ist extrem überschaubar, was über Rosso publiziert wurde. Und wir versuchen jetzt mit unserer Publikation da einen Puzzlestein in der Rezeptionsgeschichte sozusagen hinzuzufügen. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Das Werk von ihm ist ganz schwer zu kategorisieren. Mhm. Er ist Symbolist in gewisser Weise, was seine Verklausulierungen betrifft. Er ist Realist, was seine sozialkritischen Themen betrifft. Er ist Impressionist, was sein Fokus auf die Wahrnehmung betrifft. Er ist aber auch sowas wie ein Proto-Dadaist, wenn man beobachtet, wie er mit Sprache umgeht, Sprache als Material, wie er Collagen von Fotos anfertigt und die refotografiert und in so eine Art Repetitionsschleife einbezieht. Also es ist wahnsinnig schwer zu sagen, er ist so eine Figur, so eine Schwellenfigur zwischen 19. und 20. Jahrhundert und immer wahnsinnig wichtig für Künstlerinnen, wie so ein gehüteter Schatz, aber in der allgemeinen Wahrnehmung schwer zu fassen. Mhm. Und auch die Art und Weise, wie er mit dem Kunstmarkt umgegangen ist, mag ein Grund sein, warum er sich so schwer gefestigt hat in seinem Kanon. Also Nein. Er entwickelt die Skulptur neu Ende des 19. Jahrhunderts in einer Zeit, in der Reproduktion auf allen möglichen Ebenen möglich wird. Mhm. Die Reproduktion der Fotografie, aber auch die Reproduktion in der Skulptur. Und er geht damit um, also er nützt Reproduktionstechnologien, er gießt in unterschiedlichen Materialien, in Bronze, Gips, in Wachs, aber er stellt eigentlich Unikate her mit jedem Guss. Und diese Unikate sind meistens nicht signiert und sie haben ein Werk hat oft bis zu 15, 20 Titel, unterschiedliche Titel. Er benennt die je nach Ausstellungskontext. Wenn es ein sakraler Kontext ist, wird die lachende Frau zur Maria, genau. also es geht wahnsinnig um Kontext, um Relationalität, um den Raum, in den er die Dinge setzt und stellt. Das heißt, Er reflektiert diese Möglichkeit der Reproduktion, aber auf eine wahnsinnig eigenwillige Art. Die Datierungen changieren. Mhm. Er hatte eigentlich nur 40 Sujets, mit denen er gearbeitet hat über Jahrzehnte. Und da gibt es entweder den Bookmaker, also die Darstellung von einem Pferdewetten, also von einer männlichen Figur, der Pferdewetten abschließt, der sich auf einen Stock stützt und dabei fast umzukippen droht. Also das erzeugt so eine wahnsinnige Instabilisierung der Figur. Und da gibt es in der Ausstellung zu sehen Skulpturen von 1894 bis in die 1920er Jahre hinein. Also er beschäftigt sich über drei Jahrzehnte mit so einem Sujet. Mhm.
Das sind diese vier auf den ersten Blick fast identischen Skulpturen im ersten Obergeschoss.
Ja.
Wir sind ja gestern gemeinsam durchgegangen und ich habe dann, also die erste links, also ich lade jeden ein, jetzt dahin zu gehen und zu schauen, sich die erste, also wenn man quasi in den Raum geht und also hinter diesen Vorhang geht und dann davor steht, also die erste links, da glaubt man, also auf den ersten Blick ist Bronze, aber es ist tatsächlich aus Wachs. Mhm. Und dann gibt es noch einmal eine Bronze, dann gibt es und dann nochmal Bronze.
Genau.
Und also man begreift es nicht. Und das ist, glaube ich, das, was irgendwie so faszinierend ist, weil man doch, und das ist, ich greife jetzt ein bisschen voraus, aber wenn ich so aus meiner Erfahrung in Ausstellungen bin, wo Skulptur gezeigt wird, dann ist man so konfrontiert mit diesem Endprodukt, das dann auf dem Podest steht und schön ausgeleuchtet. Aber man sieht relativ wenig über den Prozess.
Und wir öffnen da sozusagen den ganzen Blick auf die Skulptur als eine im Prozess befindliche. Mhm. Also so fasst das raus, so würde ich sagen. Also es hat so eine tastende Vorläufigkeit, alles, was er macht. Also es scheint so von einer Ahnung getragen zu sein, dass es keine endgültigen Wahrheiten mehr gibt. Mhm. Die Moderne ist eine transitorische, vorübergehende, flüchtige Welt. Alles ist in Bewegung, alles fließt. Er ist stark von Henri Bergson, von der Lebensphilosophie geprägt, von der bewegten Kontinuität. Und er bietet sozusagen immer nur vorläufige Lösungen an. Und er selbst hätte diese vier Bookmaker nicht nebeneinander ausstellen können. Das finde ich sehr interessant. Während in der Malerei Claude Monet diese Realität als Signum der Moderne anerkannt war, und er durchaus Heuhaufen oder Kathedralen von Rouen mehrfach, also sozusagen wirklich in Serie ausstellen konnte, weil eigenhändig aus der Hand des genialen Schöpfers geflossen, sozusagen, das war anerkannt, in der Skulptur aufgrund der mechanischen Vervielfältigung war das
so kritisch
nicht möglich. Ja. Okay. Das war absolut nicht anerkannt. Also das heißt, das ist schon unser gegenwärtiger Blick drauf, dass wir diese Serialität oder diese sich selbst wiederholende Arbeitsweise auf diese Art präsentieren. Aber ich denke, das ist aus heutiger Sicht legitim. Also es ist wirklich interessant, dass die Art der Skulpturengeschichte und wie man Skulpturen ausgestellt hat, dass das, was eben gerade was diesen Wiederholungsaspekt betrifft, dass das so eine völlig andere Bewertung erfahren hatte. Mhm. Und wie gesagt, also Rosso schafft Einzelwerke. Ja. Ja. Es sind Unikate letztlich.
Ja. Es sind drei Begriffe gefallen, oder habe ich gelesen in der Kurzvorstellung auf der Webseite, auf die möchte ich gleich eingehen, aber bevor ich dahin möchte, weil du gesagt hast, er hat sich auch, also durch die Art der Vermarktung zur Zeit, also seine Reaktion auf den Kunstmarkt, war er zu Lebenszeiten erfolgreich, hat er von seiner Kunst vom Verkauf gelebt oder war er schon so ein Unterhalter, der gesagt hat, er macht das, gesprochen von Performances, die er, wo er Leute eingeladen hat, was waren seine Einnahmenquellen?
Also für seine Gus-Performances, die er in seinem Studio am Boulevard de Batignolle abgehalten hat, ab den 1890er Jahren, also von denen wäre nicht bekannt, dass er Eintritt verlangt hätte. Da ging es mehr um ein Self-Staging, also um einen Entwurf einer Selbstidentität in einer Doppelrolle als Künstler und Handwerker. Was damals ungewöhnlich war. Also er hat seine Skulpturen nicht nur entworfen, sondern eben
selber
gegossen in seinem Atelier und das eben auch noch öffentlich inszeniert.
Okay.
Also das war ausgesprochen ungewöhnlich. Rodin hat an Gusswerkstätten delegiert und Rosso inszeniert sich in dieser Doppelrolle. Er trifft künstlerische Entscheidungen aus seiner Position als Außenseiter, als italienischer Migrant in Paris. Mhm. Er kommt nach Paris und er ist bitterarm zu dem Zeitpunkt und findet aber meistens Figuren, die ihn in irgendeiner Form unterstützen. Mhm. Und am Anfang ist es Henri Roy, ein Mann, der ein reicher Unternehmer war, einer metallurgischen Firma, der aber auch Künstler war und der eine der größten Impressionismus-Sammlungen hatte. Und der lädt ihn ein, bei sich zu wohnen, er stellt ihm ein Studio zur Verfügung, er stellt ihn Edgar Degas vor. Also, und er hat diese Art von Unterstützung oder von Förderung, erfährt er dann eben an einzelnen Sammlern. Er hat nie mit Galerien gearbeitet, das war ihm völlig zuwider, also er wollte das immer selber steuern. Mhm. Er war eine idiosynkratische und wirklich schwierige Persönlichkeit. Es gibt sehr viel Schriftverkehr, indem er mit Sammlern verhandelt, etwa mit den Brüdern Eisler, wenn wir in Österreich sind, oder Gutherz.
Ja.
Also er hat diese Ausstellung im Kunstsalon Artaria 1905 am Kohlmarkt, die sehr erfolgreich ist und aus der auch wirklich viele Kontakte hervorgehen. Mhm. Und die pflegt er und da ist er auch durchaus sehr energisch und hält so lange den Finger drauf, bis die Sammler dann tatsächlich anbeißen. Mhm. Aber wie gesagt, alles sozusagen als Einzelfigur. Mhm. Ja.
Und sag, hätte er das, glaubst du, in Italien so in der Form nicht hinbekommen? War für ihn dieser Umzug nach Paris ins Zentrum des aktuellen Kunstgeschehens so ein Motor?
Die, die, Diese Sehnsucht, in die Metropole Paris zu gehen, hat ja nicht nur ihn erfasst. Mhm.
Modigliani.
Das waren ja.
Also, um nur einen zu nennen.
De Chirico, Brancusi, also das waren ja richtige Ströme von Künstlern und Künstlerinnen, die Richtung Paris gepilgert sind. Die großen Umbrüche im Medium Skulptur, die passieren in Paris und er lernt ja ganz schnell Rodin kennen und die beiden befreunden sich und es gibt einen Briefwechsel, der voll der Ehrerbietung ist zwischen beiden.
Beidseitig Ehrerbietung?
Beidseitig. Das Musée Rodin, ich weiß jetzt die genaue Anzahl der Briefe nicht, aber hat ein umfassendes Konvolut an Briefen, die Rosso Rodin geschrieben hat. Mhm. Vice versa ist nur ein einziger erhalten, der Besitz der Familie ist, aber eben das sind sehr respektvolle Briefe. Die beiden tauschen Werke aus als Zeichen der Anerkennung. Und das Interessante ist, dass Rosso mit diesem Torso, den Rodin ihm schenkt, dann auf Ausstellungstour geht und in seine Solo-Ausstellungen, unter anderem in diese Ausstellung 1905 im Kunstsalon Artaria in Wien, Rodin integriert und andere Kopien von Antiken, aus der etruskischen Zeit, aus der ägyptischen Zeit bis hin zu Donatello in seine Ausstellung stellt. Mhm. Und das Interessante ist, dass es erscheint der erste Ausstellungskatalog in Wien zu der Ausstellung und in der Werkliste sind von 23 Werken 9 fremde Werke aufgelistet als Teil der Verkaufsliste.
Mhm. Wertest du das als Zeichen der Größe? Oder wie wertest du es?
Größe, das ist so hoch gefasst. Ich denke, das ist Ausdruck dessen, dass er erfährt in dieser Betonung der Wahrnehmung und des einen Moments, den er erfassen will in der Skulptur, dass er erfährt, dass alles mit allem in Zusammenhang steht und sozusagen die Zugabe eines anderen Werks bedeutet, dass seine Werke auf völlig andere Art gesehen werden können. Mhm. Also er hat da wirklich, also man würde heute von Relationalität sprechen, er hat da wirklich, es gibt zahlreiche Aussagen von ihm, die es auch auf einer Wahrnehmungsebene beschreiben, was passiert, wenn sich Menschen in einem Raum befinden und ein weiterer Mensch tritt ein und alles ändert sich. Alle schauen anders aus, alle verhalten sich anders zueinander. Und aus dieser Einsicht integriert er diese anderen Werke. Natürlich geht es auch um seine Metareflexion, wo er in der Kunstgeschichte steht und von welcher Tradition er sich abhebt. Also es wird immer erzählt, dass die italienischen Futuristen den großen Traditionsbruch begangen hätten. Aber der beginnt definitiv schon früher, der beginnt auch schon bei Rosso. Also dieser radikale Bruch mit einer Klassik, mit einer idealistischen Formvorstellung. Also er entwickelt wirklich so einen anti-idealistischen Skulpturenbegriff, der sich über Schönheitsfragen hinwegsetzt, der Materialität in den Mittelpunkt rückt.
Da sind wir eigentlich jetzt an dem Punkt, wo wir über den Titel reden könnten. Das lassen wir jetzt nicht vom
Haken
gleich zum Titel kommen. Aber für mich noch ein Gedanke zu diesem Umstand, dass er in seiner eigenen Ausstellung dass er 23 Arbeiten hat und 9 sind von fremden Künstlern. Das ist für mich ein Ausdruck von, also dass er offensichtlich kein Ego-Problem hatte, dass er sehr selbstbewusst war, weil er gewusst hat, dass seine Arbeiten mit den Werken dieser großen Zeitgenossen oder auch der Vergangenheit mithalten können. Jetzt zu dem Titel. Du hast jetzt gerade gesprochen, dass er auch irgendwie einen neuen Zugang zur Skulptur geprägt hat. Der Titel der Erfindung der modernen Skulptur. Du hast gestern gesagt, dass du eigentlich ein bisschen dass es in Englisch ein bisschen noch näher an dem dran ist, was man sich vorstellen kann, Inventing, oder wie hast du gesagt, Inventing Modern Sculpture?
Inventing, genau. Ja. Also auf Deutsch ist der Titel die Erfindung der modernen Skulptur und die englische Übersetzung ist in unserem Fall nicht die Invention of Modern Sculpture, sondern Inventing Modern Sculpture. Und damit wird das Ganze in der Gegenwart gehalten. Und das ist mir die viel sympathischere Variante, muss ich sagen.
Ich habe vorher gesagt, diese drei Begriffe, die ich gelesen habe, also prozessual, ich glaube, darüber haben wir ja auch jetzt schon kurz einmal schon angeschnitten, dass er in Schritten, also dass er seinen Prozess, den Arbeitsprozess sichtbar macht und den auch zum Teil des Kunstwerkes.
Ja, ich glaube, das haben wir noch gar nicht so genau besprochen. Also es ist wirklich jeder Schritt ablesbar an der Oberfläche. Es gibt Schamottspuren, es gibt Rinnsale, es gibt Blubberbläschen zu sehen, ganze Nägel stecken in diesen Skulpturen. Also und das, was dann üblicherweise von Patinieren und Ziselieren überarbeitet wurde und zu einer geschmeidigen, schönen Oberfläche gemacht wurde, lässt er einfach so stehen. Und sozusagen, es geht wirklich um Skulptur auch als Handlung. Skulptur als Ereignis. Also lauter Begriffe oder lauter Ansätze, die dann in den 60er Jahren so interessant werden und in performativen Herangehensweisen aufgegriffen werden und so. Aber das steckt in gewisser Weise da drinnen, in der Art, wie er Skulptur begreift, als was Transitorisches, eben als was im Übergang stattfindet, als was immer wieder neu vergegenwärtigt werden kann, weil die Art und Weise, wie er zu diesen 40 Motiven immer wieder zurückfindet, wir sprechen von Serialität, aber es ist keine Serialität im Sinne einer linearen Progression, die auf ein finales, endgültig richtiges Ergebnis hinzielt, sondern es ist ein Zurückkommen im Sinne eines Vertiefens, im Sinne eines, diesen einen wahrgenommenen Moment wieder herzuholen und zu vergegenwärtigen und zu verlebendigen. Er spricht immer von Lebendigkeit. Also das wäre nämlich auch ein Untertitel gewesen, den ich mir gewünscht hätte. Alarmingly Alive. Okay. Das ist eine Aussage von der britischen Bildhauerin Phyllida Barlow. Phyllida Barlow, die ja leider nicht mehr lebt, war eine wahnsinnig tolle Beobachterin von der Kunst von anderen. Also die hat, es gibt eine Ausgabe von Texten und Aussagen und Interviews, die sie über die Künstler und Künstlerinnen geführt hat, die sie fasziniert haben. Und also mitunter die schönsten Dinge, die zu Rosso gesagt wurden, stammen von Phyllida Barlow. Und dieses Alarmingly Alive, also diese Idee der Lebendigkeit, die aber auch ein bisschen was Beunruhigendes hat, steckt in diesen zwei Wörtern. Sie dringen in das Territorium, das wir besetzen. Also sie verweist auf diese Ränder, die eben keine Konturen mehr bilden und nicht mehr abschließend sind, sondern die offen sind und durchlässig sind und wo nicht klar ist, wo beginnt die Skulptur, wo hört sie auf, wo beginnt der Umraum. Also es geht immer um diese Verzahnung zwischen Figur und Raum. Also Raum überhaupt als Teil der Skulptur zu begreifen, das führt uns Rosso vor. Das ist Teil seiner Erfindung der modernen Skulptur, um den Titel nochmal zu zitieren.
Na, jetzt, wo du das sagst, ich habe mir gestern angeschaut in der Jesuitenkirche, da hat die Gisela Stiegler eine Säule aufgestellt. Ja. In dieser Jesuitenkirche, also die 41. Säule in dieser Kirche, mitten im Mittelschiff. Und alle Säulen da drinnen in der Kirche haben ja keine statischen Bedeutungen, das ist reine Zierde, sind aber trotzdem voll ausgeführt, mit Kapitellen oben und so. Und die Säule von der Gisela Stiegler hat oben keinen Abschluss, also ist offen.
Was bedeutet das umgelegt auf Rosso?
Naja, das ist jetzt eine interessante Frage. Ich meine, du hast jetzt davon gesprochen, dass er...
Die Ränder, ne?
Dieses Ende, das Offene, dass es keinen Abschluss braucht, um es dann als Gesamtes wahrzunehmen, dieser flüchtige Blick. Und beim Rosso habe ich auch das Gefühl, dass man da jemanden bei der Arbeit zuschauen kann. Einen Bildhauer bei der Arbeit zuschauen können, ist etwas Seltenes, weil es eben für mich immer so dann absolut irgendwann einmal dasteht. Und ich denke mal dann, es gibt da sicherlich Zeichnungen oder Entwürfe oder Modelle, aber die sind meistens die werden oft nicht gezeigt, weil es oft auch vielleicht eine Dokumentation des Scheiterns ist.
Ja, aber wir zeigen ja in dem Fall gar nicht Vorstufen oder Modelle oder Skizzen, sondern die Skizzenhaftigkeit ist im Werk selbst angelegt. Mhm. Das ist Teil des finalen, wenn man überhaupt von final sprechen kann, bei Rosso Werks. Mhm. Und das macht es so auch so zugänglich, glaube ich.
Ja. Ja, aber oft wird es ja nicht, oft sehen wir es nicht. Es wird ja oft nicht gezeigt.
Klar, ja.
Weil das vielleicht nicht gewollt wird oder weil es vielleicht auch zu kompliziert ist. Aber für mich ist der, und das habe ich auch gestern so das Gefühl gehabt, in der Ausstellung auch, dass ich den Medardo Rosso irgendwie als Mensch auch greifen kann. Ich bekomme dann Zugang. Der Rodin, abstrakt, also den kann ich als Person, ich kann ihn mir überhaupt nicht vorstellen. Und dadurch, dass aber der Medardo Rosso so arbeitet, wie er arbeitet, lässt er Einblicke zu auf sein Wesen. So ein bisschen. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen pathetisch jetzt gesagt, aber ich habe da schon so das Gefühl, dass ich ihm da bei der Arbeit zuschauen kann.
Ja, es hat ja auch immer was von einem potenziellen Scheitern. Und dieses extrem starke Interesse von Künstlerinnen und Künstlern an seiner Arbeit, eben auch gerade jetzt von der jüngeren Generation, ich glaube einfach, dass dieses Werk eine Offenheit hat und dass es eine Möglichkeitsform zeigt, die wirklich Anknüpfungspunkte bietet, wo man einhaken kann. Sonst anders kann ich mir diese unglaublich intensive Rezeption der Ausstellung auch nicht erklären, eben gerade von Seiten von Künstlerinnen und Künstlern, weil wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen,
was da oben los ist im ersten Stock,
dass es einen zweiten Teil der Ausstellung gibt, genau, ja. Also es gibt sozusagen die Eingangsebene, die ist wirklich, wir haben sie als Arbeitstitel Rosso bei Rosso getauft, also da geht es wirklich darum, wie hat Rosso seine eigene künstlerische Praxis gesehen, wie hat er seine Skulpturen gesehen, wie hat er sie präsentiert, über die Fotografie lässt sich das nachvollziehen, über die Art und Weise, wie er seine Skulpturen ausgestellt hat, also wir zeigen ja den historischen Display in der Ausstellung, und im zweiten Teil der Ausstellung geht es darum, Rossos Werk besser zu verstehen, ein Werk, das wirklich hermetisch und schwierig zu verstehen ist, sehr komplex ist, über die Resonanz im Werk von anderen. Mhm. Und ich zeige da 50 andere Positionen, quer durch 150 Jahre Kunstgeschichte. Menschen oder Künstlerinnen, die sich direkt auf ihn beziehen, aber auch solche, die mit ihm in irgendeiner Form in einer Wesensverwandtschaft stehen oder die eine ähnliche Haltung verfolgen. Oder
manchmal ist das ganz offensichtlich für mich. Also du hast ja vorher auch gesagt, das ist alarmingly alive. Modern, alive. Mhm. Das ist schon mal quasi so eine Einladung, zu reagieren. Im Fall von Jasper Johns zum Beispiel, das ist natürlich ein Encaustic-Werk, die Materialität Wachs, weil er mit Medardo Rosso auch mit Wachs arbeitet.
Aber nicht nur, ne? Also in diesem Werk von Jasper Johns, das ist ein Werk aus den 80er Jahren, ein ganz eigentümliches Werk, in dem er sich auf zwei andere Werke bezieht und die sozusagen appropriiert. Also ein Werk von Grünewald, also die Hexendarstellung im Isenheimer Altar. Und ein Werk von Picasso, das er mehr oder weniger kopiert, in der Mitte teilt und die zwei Teile versetzt ins Bild fügt, wobei die dargestellte Figur zu zerfließen scheint. Mhm. Und das Ganze ist dann in ein Setting von Rahmungen gesetzt. Mhm. Und wenn man genauer schaut, sieht man eine Armatur unten im Bild, und es ist eigentlich eine Art Badezimmersituation, also ein völlig verrücktes Bild. Mhm. Hochinteressant, finde ich. Und es geht natürlich um die Enkaustik und die Oberfläche und diese Art von Wachs und Fließen und die eine Brücke zu Rosso bildet. Aber es geht auch um diese Frage des Habhaftwerdens dieser organischen, zerfließenden Materie durch Rahmung. Mhm. Rosso hat ja diese Gabbie verwendet, also Käfige. Käfige. Mhm. Also er hat Glasvitrinen gebaut mit Metallleisten, die die Objekte, den Objekten zusätzliche Luft und Raum geben, aber auch den Betrachterinnen Winkel definieren dadurch. Also die Frontseite, die Skulpturen haben eine Schauseite, wenn man so will. Ein bisschen vergleichbar der Malerei wiederum. Mhm. Und diese Dialektik zwischen einem Material, das amorph ist, das organisch ist, das zerfließt, das sozusagen seine Form verliert, und dem Versuch dieser Einfriedung durch Rahmung. Das ist so eine Analogie, die sich bei Jones feststellen lässt, die sich auch bei Francis Bacon zeigt. Sicher, also bei Jones wissen wir, Jones kannte Rosso, hat Rosso in einer MoMA-Retrospektive 1963 gesehen. Eine Retrospektive, die wahnsinnig wichtig war für die Rezeption von Rosso in den USA. Mhm. Also Künstlerinnen wie Louis Bourgeois, von der wir zum Beispiel auch Tagebucheintragungen oder Notizbucheintragungen zu Rosso gefunden haben, jetzt im Zuge der Ausstellungsvorbereitungen, haben Rosso dort das erste Mal kennengelernt. Mhm. Margaret Scolari Barr, die hatte einen italienischen Hintergrund, war die Frau von dem Gründungsdirektor Barr des MoMA, hat eine Monographie zu Rosso verfasst und hat Rosso sozusagen, hat dann den Weg geebnet für diese Ausstellung im MoMA, die wirklich sehr wichtig war. Mhm. Aber eben, also Jones, nochmal Jones, also es gibt auch diesen Aspekt der Appropriation fremder Werke, auch das hat Rosso in Ansätzen schon betrieben. Mhm. Also es gibt Installationsansichten aus dem Salon d'Automne 1904 in Paris, wo er seine Werke in Räume einschreibt, die eigentlich anderen Künstlern gewidmet waren. In den Cézanne-Raum, in den Renoir-Raum, vor Fotografien von Rossos Skulpturen setzt er seine eigenen Skulpturen und nützt dann diese Installationsfotografie, macht eine Fotomontage draus und setzt sich wiederum neu in Relation zu den Werken Rodins. Also diese Art von Metareflexion in Verbindung, also eigentlich was man aus der Postmoderne erst kennt, dieses sich aneignen von fremdem Material. Das ist was da eben auch schon angelegt ist.
Also wurde das erst in unserer Zeit irgendwie kritisiert? War das?
Warum kritisiert?
Nee, ich weiß nicht, so, also die Aneignung von anderem,
naja,
von anderen die, Dingen, ich meine, das wird immer so ein bisschen, also in der wissenschaftlichen Welt wird das nicht so gerne gesehen.
Aber wir wissen ja, in den 80er Jahren wird es zu einer eigenen Kunstrichtung, ne? Mit Sherry Levine und Sturdy Vent und wo es wirklich um eine selbstreflexive Dimension in der Kunstgeschichte unter Anführungszeichen geht. Und ich zeige in der Ausstellung zum Beispiel auch nicht ein Bild von Monet, sondern ganz absichtlich die Aneignung von Sherry Levine, die Kathedrale von Rouen verwendet für ihre fotografische Arbeit, für ihre mehrteilige fotografische Arbeit. Die Kathedrale von Rouen, das war das meist wiederholte Werk von Monet, 33 Mal hat er das gemalt. Und sie verwendet aber nicht die bunte Originalvorlage, das Gemälde als Ausgangspunkt, sondern wiederum Reproduktionen in Magazinen. Mhm. Also es geht auch darum, welche Eigendynamik solche Ikonen entwickeln im medialen Verlauf, sozusagen in der medialen Reproduktion und Verbreitung. Und dementsprechend ist da schon eine ganz andere Reflexionsdimension drinnen. Und das hat mich interessiert im Verhältnis zu Rosso.
Vor allem im oberen Teil, also da muss man sich schon durcharbeiten. Da ist viel, da sind viele Eindrücke durch die, du hast gesagt, 50 Werke anderer.
Nein, es sind 80 Werke von 50 anderen. Ja.
Also ich finde es, also ich ist auf jeden Fall gut, wenn man unten beginnt und dann rauf geht. Ich habe es bei der Eröffnung anders gemacht, weil die...
Ja, das hast du gesagt.
Ja, ich habe irgendwie oben begonnen und war auch gut, aber es ist, glaube ich, schön, wenn man sich zuerst einmal mit ihm so solitär beschäftigt unten und dann merkt man oben, was der für eine Relevanz hatte dann für...
Für ganz, ganz unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler. Das fasziniert mich auch. Mhm. Also das sind die italienischen Futuristen. Mhm. Wir zeigen einen Brief von Umberto Boccioni auf italienischem, futuristischem Briefpapier, in dem er Rosso das Manifest der futuristischen Skulptur schickt und ihn als Vorreiter darin deklariert. Rosso wollte nicht vereinnahmt werden von niemandem. Also er hat sich dagegen gewehrt. Dann gibt es von Robert Morris in seinem berühmten Antiform-Aufsatz von 1968 in Artforum publiziert seinen Text, in dem er sich ebenfalls auf Rosso und auf Rodin bezieht, als diejenigen, die so einen prozessualen Materialismus vorbereitet hätten. Mhm. Also das heißt, die Idee, dass nicht das Material sozusagen im Dienste der Form steht, sondern das Material eigentlich ausschlaggebend dafür ist, welche Form entstehen kann mit seinen spezifischen Eigenschaften. Mhm. Also wir zeigen von Robert Morris dann eine seiner berühmten Filzarbeiten in der Ausstellung oder eben Louise Bourgeois, die, die seinen Ausspruch Rien ne matériel dans l'espace, also nichts ist materiell im Raum, sich rausschreibt, weil sie das interessiert. Ja, also eine ganze Philida Barlow, also eben eine ganze Palette von sehr, sehr unterschiedlichen Künstlerinnen, die sich interessieren dafür. Ja.
Und all denen hat er offenbar was angeboten, der Medardo Rosso, also ist er nahbar. Und ich meine, das ist auch vielleicht dann, also der dritte Begriff, den ich mir da rausgeschrieben habe, antiheroisch, der mir natürlich sehr gut gefällt.
Ja.
Der sich vielleicht selber nicht so ernst genommen, also nicht so wichtig genommen hat, ernst schon, aber nicht so wichtig genommen hat.
Sich da bin ich mir gar nicht sicher.
Ja, eben, das wollte ich jetzt fragen. So, ich meine, ich glaube natürlich schon, dass in diesem Selbstverständnis des Künstlers so eine Selbstüberzeugung natürlich da sein muss, aber du hast ja vorher auch gesagt, in den Ausstellungen, die er selber organisiert hat mit anderen, dass das Wissen, dass es dann mehr wird, wenn man es auch teilt, wenn man über den eigenen Tellerrand hinaus schaut. Und ich meine, ich weiß nicht, ob man antiheroisch, ob das da hineinpasst, aber ich würde jetzt mal sagen, es ist auch das Normale, dass also jeder Weg oder jede Abzweigung kann eben wertvoll sein. Jeder Gedanke ist wertvoll. Mhm. Und das ist so mit dem Scheitern. Also, oder wie würdest du antiheroisch, wie würdest du das definieren bei Rosso?
Also ich habe das bezogen darauf, dass er versucht ja auf unterschiedlichen Ebenen zu so einem, also gegen das Monument zu arbeiten. Mhm. Als er nach Paris kommt, bricht eine regelrechte Monumentomanie aus. Also die Monumente sprießen wie die Pilze aus dem Boden. Und er macht ja alles, um die großen Heldengeschichten eigentlich fast ad absurdum zu führen. Also er entwirft mobile, kleine Kunstwerke, die nicht stabil sind, die nicht für die Ewigkeit gemacht sind, aus Materialien, die fragil sind, die arm sind, die nicht als Materialien für die hohe Kunst anerkannt sind. Er wählt Subjekte, die am Rande der Gesellschaft stehen, die normalerweise übersehene Subjekte sind. Er destabilisiert die Skulptur in jeder nur erdenklichen Hinsicht. Die Dinge kippen förmlich vom Sockel, nichts ist mehr im Lot. Mhm. Also das ist natürlich eine grundsätzliche Aussage über die Art und Weise, wie der Mensch der beginnenden Moderne in der Welt verankert ist oder eben nicht mehr verankert ist. Ja.
Mhm. Also ich habe jetzt so das Gefühl, dass, jetzt sind wir schon ein Zeitl dran, aber ich habe das Gefühl, dass da ganz viele Dinge auch noch gar nicht besprochen wurden.
Wir könnten endlos reden.
Medardo Rosso, glaube ich, wäre auch Thema für eine 10-teilige Reportage. Ich habe noch so einen Satz gehört über Rosso, probably the greatest artist you've never heard of. Mhm. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat oder in welchem Zusammenhang das gefallen ist. Ich glaube, das wird sich jetzt ein bisschen ändern. Also auch in der Breite, also wenn das Mumok so eine große Ausstellung macht, und ich glaube, da werden viele Menschen hingehen. Es ist endlich mal eine Ausstellung, über die in meinem direkten Umfeld auch intensiv gesprochen wird.
Ja.
Das ist gut. Ja?
Ja.
Also manchmal, man bekommt ja so ein Gefühl dafür, wie es auch, was für eine Stimmung das verbreitet in der Stadt.
Mhm.
Und wenn ausländische Gäste kommen und mir dann erzählen, ja, ein Grund, warum sie nach Wien kommen, ist jetzt eben die Medardo Rosso-Ausstellung. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass diese Ausstellung jetzt stattfindet.
Es ist natürlich wunderschön, wenn man an einem Thema arbeiten kann, das noch, an dem noch so viel offen ist, mhm, und wo man das Gefühl hat, man kann wirklich noch sowas wie Vorarbeit, Pionierarbeit klingt so, mhm, so hochgegriffen, aber man kann wirklich noch was bewegen.
Mhm.
Man kann Dinge sichtbar machen, die, mhm, die eben vielleicht im Verborgenen geblieben sind. Mhm. Und ich meine, ich glaube, dass im Moment auch gerade wirklich alle Klassen der Akademien und der Angewandten und der ganzen Ausbildungsstätten, mhm, der Kunst sozusagen zu uns pilgern, mhm, ins MUMOK, und natürlich prägt das, mhm, den Blick und wird in irgendeiner Form Eingang finden.
Mhm.
Das finde ich schon einen sehr, mhm, sehr inspirierenden Gedanken.
Mhm. Ja. Ein Grund, warum das jetzt so lange gedauert hat, dass wir hier zusammensitzen, ist die Publikation, die, glaube ich, jetzt vergangene, mhm, Woche in Druck gegangen ist, abgeschlossen oder zumindest jetzt,
ja,
im Werden.
Jetzt gerade, ja, im Druck befindlich, ja, ist, genau. Mhm.
Ist das etwas, worauf ich mich ähnlich freuen kann wie auf die Ausstellung? Wird es meinen Blick verändern?
Also ich würde sagen, es ist ähnlich umfangreich.
Mhm.
Also das wird eine 500 Seiten starke Publikation, mhm, in zwei Sprachen.
Mhm.
Und ich habe versucht, dieses Prinzip neu auf Rosso zu blicken, auch in der Publikation fortzusetzen und Autorinnen einzuladen, die aufgrund dessen, womit sie sich beschäftigt haben, nah dran sind an den Themen von Rosso, die aber zumeist noch nicht über Rosso vorher publiziert haben.
Mhm.
Georges Didi Übermann ist, mhm, ein Beispiel.
Mhm.
Oder Joe Applin beispielsweise, mhm, die sich eigentlich bis jetzt vor allem mit Künstlerinnen der 1960er Jahre und, mhm, später beschäftigt hat. Und das sind sehr interessante Essays geworden. Mhm. Und abgesehen davon haben wir sämtliches Rosso-Material neu fotografiert, mhm, für die Publikation.
Okay.
Weil wir vorher gesprochen haben, warum die Rezeption so schwierig ist. Es ist auch fast unreproduzierbar, was er gemacht,
okay,
hat. Und der Markus Wörgert, der hat das alles neu durchfotografiert, der ja auch Bildhauer ist,
ja,
und hat sich da wirklich ganz intensiv mit der Frage der Abbildbarkeit auch auseinandergesetzt.
Ja.
Die Martha Studeregger hat die Grafik gemacht,
okay,
und diese wunderbare Szenografie von Florian Pumhösel und Walter Kreutler ist
ja, haben wir gar nicht
auch
gesprochen.
Teil der Publikation. Ja,
tolle,
also die ist am Ende der Publikation zu sehen.
Mhm.
Und da bin ich sehr froh drüber, weil, mhm, das ist wirklich ein Beispiel einer Ausstellung, wo das so eng ineinander, mhm, greift, das Konzept der Ausstellung und die Art der Präsentation, dass das extrem schade gewesen wäre, das nicht festzuhalten.
Ja. Ja, eine Ausstellung zu dokumentieren ist rasend wertvoll, nicht? Weil so eine Ausstellung ist, das dauert ein halbes Jahr, dann ist es halt ephemer, dann ist sie weg. Aber die,
ja, und eine Werkliste sagt nicht zu viel aus, ne?
Das, genau.
Ja.
Aber das ist vielleicht jetzt noch der letzte Punkt, wo uns das jetzt hinführt. Die Ausstellung wird danach nach Basel reisen,
wird weitergehen ans Kunstmuseum Basel.
Ja.
Genau.
Wird es dort ähnlich schön sein?
Ja, das hoffe ich.
Geht sie genauso, wie sie jetzt in Wien zu sehen ist, hin, oder wird es ergänzt? Oder?
Ich würde sagen, dass ca. 85% der Leihgaben, mhm, reisen können,
mhm,
und dort werden sowas wie 5, 6, 7 weitere, mhm, zeitgenössischere Positionen noch ergänzt von Elena Filipovic,
mhm,
und Aber es wird, also in Grundzügen jedenfalls, diese Ausstellung bleiben. Aber ich bin immer sehr fasziniert darüber, ich arbeite sehr gerne in Kooperationen, und ich bin immer fasziniert, wie sich Ausstellungen transformieren können, je nach Kontext, je nach unterschiedlicher Architektur, architektonischen Bedingungen, unterschiedlichem Publikum. Es ist wahnsinnig faszinierend. Also ich hab mal an einer George O'Keeffe-Ausstellung gearbeitet, die in der Tate begonnen hat und dann in Wien im Kunstforum war und dann im AGO in Toronto, und sie hat jedes Mal völlig anders, es war jedes Mal eine völlig andere Ausstellung.
Jetzt gibt es natürlich diesen Medardo Rosso-Schwerpunkt in Wien und in Basel. Da blickt jetzt die kunstinteressierte Weltöffentlichkeit drauf. Man kann aber, der verschwindet danach ja nicht wieder in einem Lager, sondern es gibt ja ein Museum.
Ach, darüber haben wir gar nicht gesprochen.
Also man braucht sich keine Sorge machen, wenn man den Medardo Rosso wahrnehmen, jetzt im Moment ist dort, wo er sonst gezeigt wird, nichts, weil ich glaube, das ist komplett in Teil der Ausstellung, also die Präsentation in der Kapelle. Sag mir, wie sie heißt, wo ist sie, wo kann man sich das anschauen?
Ja, es ist sicher ein Drittel der Werke, die jetzt in der Ausstellung gezeigt werden, stammt aus dem Nachlass, dem Museo Medardo Rosso in Barzio am Comosee liegt das. Also das ist ein Privatmuseum, das man gegen Voranmeldungen besuchen kann. Es liegt in einem Bergort am Comosee, in einem Anwesen, das Francesco, der Sohn von Rosso, gebaut hat, der sehr wohlhabend war, der einen Architekten in den 30er Jahren beauftragt hat. Das ist so eine Art Parkanlage, und der eine Kapelle dazu gekauft hat aus dem 16. Jahrhundert und diese umfunktioniert hat zu einem kleinen Museum. Und genau, was dort normalerweise in der Apsis steht, ist jetzt bei uns in der Eingangsebene hinter diesem schönen transparenten Vorhang zu sehen. Ja. Ja.
Warum dieser transparente Vorhang ist, sowohl oben als auch unten, also zieht sich durch, das ist, ich weiß nicht warum, aber ich finde es sehr schön. Ich weiß nicht, was es macht, aber irgendwie leitet es, distanziert es, es passt so zu diesem Werk.
Ja, das war ein Glücksgriff, wirklich. Ja, das ist ein ganz neuer Stoff, der Aluminium beschichtet ist und der diese Wahrnehmung, dieses leicht blurry, also unscharfe Wahrnehmung erzeugt, so eine Art fotografisches Feld eigentlich. Wir wollten die Möglichkeit haben, Räume zu separieren, aber nicht final zu trennen. Und der Walter Kreutler hat diesen Stoff bei Quadrat gefunden. Wir sind mitunter die Ersten, die den benutzen dürfen. Und das war wirklich genau das, also was wir uns erträumt haben, weil es einfach die Möglichkeit bietet, Sektionen zu schaffen, ohne die absolut zu setzen, weil letztlich sozusagen man immer die Möglichkeit hat, zurückzublicken, vorauszublicken und die Dinge sozusagen auch über diese thematischen Bereiche miteinander kommunizieren können. Und diesen Fluss und diese Beweglichkeit und Lebendigkeit, die in dem Werk von Rosso steckt, einfach unterstützt. Das hätte nicht gut funktioniert mit getrennten Raumkompartimenten und sehr abgesetzten Setzungen. Ja. Ja. Nein, das war wirklich ein Glück, diesen Stoff zu finden. Ja. Ja. Es ist eine zarte Intervention, aber ich finde auch, wie du sagst, es funktioniert sehr gut mit dem Werk von Rosso.
Wunderbare Schlussworte von Heike Eipeldauer. Sie hat eine Ausstellung hier zustande gebracht im Mumok, die mich fasziniert hat. Ich bin im Laufe des Gesprächs immer wieder drauf gekommen, dass ich eigentlich noch im Prozess des Verständnisgewinns bin. Also viele Dinge sind mir noch nicht so ganz klar, aber dieses Gespräch hat auf jeden Fall dazu beigetragen, das Werk von Medardo Rosso etwas besser zu verstehen. Ich hoffe, euch geht's genauso, und ich hoffe auch, dass euch dieses Gespräch jetzt dazu motiviert, ins Mumok zu gehen, euch die Ausstellung anzuschauen. Bis zum 23. Februar habt ihr dazu die Gelegenheit. Wir werden uns noch einmal dann hören im Jahr 2024 zum Jahreswechsel. Da rede ich mit Silvi Aigner über das abgelaufene Jahr 2024, Ausstellungen und Veränderungen in der Kunst- und Kulturwelt. Sehr spannend, es ist ja schon eine liebgewonnene Tradition geworden. Und auch das Jahr 2025 verspricht viele spannende Ausstellungen, die es zu besprechen gibt, mit Kuratorinnen, mit Künstlerinnen, mit meinem Vater natürlich auch. Und darauf freue ich mich schon sehr. Herzlichen Dank an Sarah Scherer, dass sie diesem Podcast ihre wunderbare Stimme leiht, und an Matthias Jakisic, der dafür sorgt als Produzent, dass sich das dann auch so schön und gut anhört, wie es bei euch ankommt. Wir sind motiviert, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir würden uns freuen, wenn der Podcast weiterhin Gehör findet, also sprecht darüber, erzählt euren Freunden, euren Familienmitgliedern davon, und dann hoffe ich, dass unsere Community weiter wachsen kann. Alles Gute von meiner Seite, jetzt schon mal frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, und wir hören uns dann im Jahr 2025 wiederum alle 2 Wochen.